Ich möchte diese Predigt mit folgendem Bild starten. Dieses Foto wurde vor einem Spiel in der Champions League aufgenommen. Es zeigt Manchester United und das war im April 2001, also schon ein paar Donnerstage her. Das ist immer vor einem Spiel, stellt sich die Mannschaft auf und macht ein Foto und dann weiß man, wer in der Startelf war und es ist so eine kleine Erinnerung. Es wird immer gemacht vor jedem Spiel. Wenn man sich dieses Foto genau anschaut, sehr genau, dann merkt man, dass da etwas nicht passt. Fällt irgendjemandem etwas auf, was nicht stimmt? Einer zu viel, höre ich. Es sind 12 Spieler auf dem, oder 12 Menschen abgebildet auf diesem Foto. Wer Fußball kennt, weiß, dass nur 11 auf dem Platz stehen dürfen. Es ist einer zu viel. Einer, der da nicht hingehört. Ein falscher Spieler. Und wir können ihn sehen, hier der nette Herr ganz links. Der hat sich eingeschlichen. Der gehörte nicht in das Star-Ensemble von Manchester United, sondern das ist ein Mann, der heißt Karl Power, ist vermutlich ein Engländer. Der ist kein echter Fußballer, sondern man nennt solche Leute Flitzer. Das sind Leute, die einfach irgendwie während des Spiels über den Rasen laufen, dann meistens unsanft zu Boden gebracht werden. Oder wie er eben ganz geschickt sich genauso kleidet wie die Spieler. Er hat irgendwie schon gewusst, welchen Trikotsatz die anziehen werden, hat sich genauso gekleidet und hat die Sicherheitszäune überwunden, an den Ordnern ist er vorbeigekommen und hat es geschafft, auf das Foto von Manchester United zu kommen, das haben nicht viele geschafft. Ja, und der Spieler hier ganz rechts, der guckt schon etwas irritiert in diese Richtung, hat wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass da einer ist, der da nicht hingehört. Auf den ersten Blick sieht er doch ganz normal aus, wie alle anderen. Wenn man genau hinschaut, merkt man ein paar kleine Unterschiede. Das Logo, das er auf seiner Shorts trägt, hat eine andere Farbe als bei allen anderen Spielern. Man merkt, dass er hier ein Armband oder eine Uhr trägt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das ist verboten im Fußball. Man darf so etwas nicht am Handgelenk tragen, weil es Verletzungen hervorrufen kann. Wir merken auch, er hat unter den Stutzen, so nennt man diese weißen hohen Socken, hat er keine Schienbeinschoner. Bei dem Spieler sehen wir das hier, steht so ein bisschen ab. Und bei allen anderen, die sind vorgeschrieben, muss man haben, hat der nette Herr auch nicht. Also es gibt kleine, feine Unterschiede, das sind noch mehr, aber es gibt so kleine Unterschiede, an denen man merkt, dieser Mann kann eigentlich nicht zu dieser Truppe dazugehören. Er gehört eigentlich nicht dazu. Nun gut, man kann sagen, im Fußball ist das nicht so tragisch. Der Mann wurde entlarvt, es wurde vorher erkannt, dass er nicht dazugehört. Er wurde aus dem Verkehr gezogen, er wurde des Stadions verwiesen und hat vielleicht auch noch eine Strafe bekommen. Ich weiß es nicht. Aber wie sieht es in einer Gemeinde aus? Gibt es auch da Menschen, die sich vielleicht eingeschlichen haben, die eigentlich gar nicht dazugehören, die vielleicht sogar im Gegenteil viel Schaden anrichten können in einer Gemeinde? Wir befinden uns im Römerbrief. Wir hatten jetzt ein paar Wochen Pause, weil Ostern dazwischen war, aber wir sind immer noch im Römerbrief und wir haben den Abschluss des Römerbriefes Kapitel 16. Und dieser Text, den ich gleich mit euch lesen und durcharbeiten werde, der hat genau diesen Schwerpunkt. Darauf werden wir zu sprechen kommen. Und deswegen habe ich die Predigt betitelt, eine Warnung vor ihr Lehrern, warum Wachsamkeit notwendig ist. Eine Warnung vor ihr Lehrern, warum Wachsamkeit notwendig ist. Wir werden gleich auf diese Menschen zu sprechen kommen, die sich in die Gemeinden einschleichen, beziehungsweise von denen wir nicht ganz genau erkennen, dass sie eigentlich Schaden anrichten können. Bevor Paulus aber auf diesen Schwerpunkt in dem letzten Kapitel im Römerbrief zu sprechen kommt, handelt er eine ganze Reihe von Grüßen ab. Viele denken vielleicht bei Römer 16, okay, das sind nur viele Namen, die da drin vorkommen. Und mit diesen vielen Namen werden wir auch einsteigen. Wir haben ja auch Paare hier, die in freudiger Erwartung sind, die kriegen vielleicht den einen oder anderen Tipp für einen Namen, für ein Kind. Hört einmal gut zu. Diese Grüße an bestimmte Personen, die sind ganz typisch für einen Brief in der Zeit von Paulus damals. Also die hatten nicht die Kommunikationsmedien wie wir heute, die hatten noch nicht mal ein Telefon, die konnten keine E-Mail schicken, um sofort Menschen zu grüßen. Und so nutzte man die Gelegenheit, wenn ein Brief geschrieben wurde, der dann ein paar hundert Kilometer von einer Person in der Tasche mitgenommen wurde und rübergebracht wurde, dass man einfach viele Grüße los wird, um den Menschen, die man vielleicht 4, 5, 6, 10 Jahre nicht gesehen hat, mit denen man nicht in Kontakt stand, um ihnen Grüße zu übermitteln und zu sagen, hey, ich denke an dich, ich kenne dich noch, du bist noch bei mir bekannt. Und genau das macht Paulus hier am Anfang unseres Textes und ich möchte am Anfang einfach nur diese Namen vorlesen und zwischendurch ein paar Bemerkungen dazu loswerden. Ihr findet den Text dort an der Wand. Vers 1, da schreibt Paulus: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig, und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Höchstwahrscheinlich ist diese Frau Phoebe die Überbringerin dieses Briefes gewesen. Kenchrea, das ist der Hafen von Korinth, und Paulus schreibt den Brief aus Korinth und er empfiehlt diese Frau der Gemeinde dort an. Also können wir annehmen, dass er den Brief dieser Frau gegeben hat, die aus welchem Grund auch immer dorthin gereist ist nach Rom und die diesen Brief mitgenommen hat. Und Paulus charakterisiert Phoebe hier als eine Person, die eine Dienerin der Gemeinde ist. Sie hat sich aufgeopfert, sie hat sich investiert in diese Gemeinde, sie hat ihre Gaben eingesetzt. Und das, was Paulus über sie zu sagen hat, ist, dass sie der Gemeinde gedient hat. Schon mal ein gutes Zeugnis, dass sie so bekommt und dass sie ja als Begleitung für sie mitgegeben wird. Wir lesen weiter im Vers 3. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nation und die Gemeinde in ihrem Haus. Hier taucht ein Ehepaar auf, das auch an anderen Stellen im Neuen Testament, das uns dort immer wieder begegnet, das einen großen Einfluss hatte auf ganz, ganz, ganz viele Gemeinden. Paulus sagt hier, nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden der Nation danken diesem Ehepaar, weil die so einen treuen Dienst gemacht haben. Die haben ihren Hals für mich hingegeben, hingehalten. Die haben wahrscheinlich an irgendeiner Stelle ihr Leben für Paulus eingesetzt. Wir wissen nicht, ob sie es verloren haben irgendwann später im Dienst, ob sie auch Märtyrer wurden, aber auf jeden Fall waren sie bereit, ihr Leben für Paulus auch einzusetzen. Wir wissen, dass sie Paulus aufgenommen haben, wir wissen aus anderen Stellen, dass sie Barnabas aufgenommen haben, und ihm weitergeholfen, Apollos aufgenommen haben und ihn weiter unterrichtet haben. Also die hatten wirklich einen großen Einfluss auf diese Männer Gottes und Gott konnte sie gebrauchen und hat dadurch dieses Ehepaar auch, durch dieses Ehepaar wurden viele Menschen sehr gesegnet. Wir lesen weiter in Vers 5, grüßt Epänetus, schöner Name, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christus. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Hier wird eine Maria erwähnt, eine der vielen Marias, die uns in der Bibel begegnen. Und es wird nicht näher gesagt, zu welcher Familie sie gehört oder woher sie stammt. Also es wird nicht gesagt, Maria aus Rom oder Maria aus sonst wo oder die Tochter von oder die Mutter von, sondern es wird einfach nur gesagt, Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Aber Paulus findet eben genau diese Beschreibung für diese Frau. Er braucht nicht groß ausholen und sagen, wer genau diese Frau ist, sondern er sagt, Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Maria hat sich aufgeopfert für die Gemeinde. Sie hat ihr Möglichstes getan, um ihren Geschwistern in der Gemeinde behilflich zu sein. Sie hat viel für euch gearbeitet, sagt Paulus. Das Wort, das hier mit gearbeitet übersetzt wurde, das bedeutet eigentlich hartes Arbeiten, sich sehr abmühen. Wir finden das an einer anderen Stelle, also das Wort, das hier mit gearbeitet übersetzt worden ist, das griechische Wort, finden wir an der Stelle in Lukas 5, Vers 5, wo Petrus zu Jesus sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht, dieses Wort. Wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Also das waren Männer, die wussten, wie man fischt, Petrus und seine Kollegen. Ihr Leben hing davon ab, vom Fischefangen. Und wenn dieser Mann, ein Berufsfischer, sagt, Herr, ich habe die ganze Nacht mich bemüht, dann heißt das, der hat sich richtig abgerackert, weil sein tägliches Brot oder Fisch davon abhing. Wir wissen also, dieses Wort wird benutzt in dem Zusammenhang, wenn sich jemand richtig investiert hat in eine Sache. Und genau das sagt Paulus hier. Es war nicht nur ein kurzzeitiges Bemühen, sondern diese Maria, die hat sich richtig abgerackert für die Gemeinde. Die hat sich völlig in diesen Dienst hinein investiert und der Gemeinde gedient. Lass uns weiterlesen. Ab Vers 7, da schreibt Paulus, grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Grüßt Ampliatus, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus und Stachus, meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Und hier wird es auffällig, zu wie vielen verschiedenen Personen Paulus eine wirklich tiefgehende Beziehung gehabt haben muss, die er irgendwo mal kennengelernt haben muss. Er beschreibt drei Leute hier als Geliebte. Und bevor man jemanden als Geliebten bezeichnet, muss schon eine tiefe, eine innige Beziehung zu dieser Person vorhanden sein. Es fällt auf, wie Paulus über Gemeindegrenzen, über Ländergrenzen hinweg mit Leuten sehr innig, sehr tief verbunden war. Und damit kommen wir auch schon zu den letzten Grüßen, die Paulus hier an bestimmte Personen richtet. Er schreibt, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. Hier könnte man jetzt sich noch die Frage stellen, was meint Paulus mit dem heiligen Kuss? Da könnte man es lang ausholen, und um das zu erklären. Ich versuche es kurz zu halten. In vielen Kulturen ist es auch heute noch so, dass ein Kuss eine ganz gängige Grußform ist. Also je südlicher man reist, umso häufiger ist es in den Kulturen verbreitet, dass man sich einfach einen Wangenkuss oder wie auch immer gibt, um sich zu begrüßen. Das drückt Herzlichkeit aus, das drückt Verbundenheit aus. Und genau das war auch in der Kultur der Juden und Griechen so, dass sie sich eben so gegrüßt haben. Auf uns übertragen könnten wir vielleicht sagen, dass wir einander aufrichtig in die Augen schauen, die Hand schütteln, so wie es distanzierte Deutsche tun, uns trotzdem dabei herzlich grüßen und damit auch eine Einheit, eine Verbundenheit einander gegenüber zeigen. Manche machen das vielleicht auch noch mit einer Umarmung, ist auch in Ordnung, damit können wir leben. Auf jeden Fall geht es darum, eben diese Verbundenheit zu zeigen. Wir gehören zusammen als Geschwister in der Gemeinde. Wir laufen nicht aneinander vorbei, sondern wir gehören zusammen. Wir sind verbunden miteinander. Wir demonstrieren Zusammengehörigkeit und Einheit. Aus diesen ersten 16 Versen, in denen Paulus viele Namen abhandelt und aus denen man noch eigentlich viel mehr herausholen könnte, möchte ich drei Dinge einmal herausgreifen, die wir daraus lernen können. Erstens, Paulus ist mit einer Vielzahl von Menschen verbunden oder verknüpft. Also er versteht sich nicht selbst als ein Einzelkämpfer, der irgendwo auf Mission ist und sagt, okay, ich gehe jetzt mal los und ich werde die Welt erreichen, ich werde das Evangelium bekannt machen, sondern Paulus ist mit ganz vielen Menschen verknüpft. Wir finden hier 29 genannte Einzelpersonen in diesem Abschnitt. Und dann noch immer den Zusatz, und die Gemeinde und die Brüder bei ihnen und die Heiligen bei ihnen. Also Paulus ist wirklich mit ganz vielen Menschen persönlich verbunden. Es geht ihm nicht darum, etwas alleine zu erreichen, sondern er versteht sich selber als die Speerspitze, als diejenigen, die vorne sind. So wie Jakob und Lina aus unserer Sicht jetzt in Guinea sind, um dort Menschen in der Dunkelheit das Evangelium zu bringen. Aber wir gehören zusammen. Wir machen diesen Dienst zusammen. Alleine schaffen sie es nicht. Alleine wird auch Luise es nicht in Kirgisien das schaffen. Sie brauchen uns, wir brauchen sie, um diesen Auftrag gemeinsam zu erfüllen. Und genau das ist das, was Paulus hier sagt oder ausdrückt durch diese Grüße, durch diese Verbundenheit, die er zeigt. Aber auch unser Dienst, auch wenn er hier in der Gemeinde geschieht, wenn er vielleicht außerhalb der Gemeinde im Erreichen von anderen Menschen, wo auch immer in unserem Umfeld geschieht, geht es nicht darum, dass wir ihn als Einzelkampf verstehen. Du kannst deinen Dienst nicht alleine schaffen. Das ist eine Lektion, die wir lernen durch die ganze Bibel hindurch. Wir können unseren Dienst nicht alleine schaffen, sondern wir brauchen einander. Wir brauchen diese Zusammengehörigkeit. Wir brauchen Geschwister, die uns unterstützen, die uns anleiten, die für uns beten, die uns ermutigen, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn vielleicht Sorgen da sind, wenn Probleme zu groß werden für uns. Wir brauchen einander. Als zweites können wir lernen, dass der Dienst an Menschen wichtig ist. Über Maria, Tryphäna, Tryphosa und Persis wird in diesem Abschnitt gesagt, dass sie gearbeitet haben im Herrn oder für euch. Bei Maria sie hat viel gearbeitet für euch. Nicht für irgendein Ding, nicht für irgendeine Sache, sondern die haben sich in Menschen investiert. Die haben anderen geholfen. Die haben sich in den Dienst für Gott gestellt, um Menschen irgendwie weiterzuhelfen und eben nicht in ihren eigenen Erfolg. Vielleicht hätten diese genannten Frauen erfolgreiche Geschäftsfrauen sein können zu der damaligen Zeit. Oder sie hätten sich die Zeit zu Hause verschönern können mit irgendwelchen anderen Dingen, die ihnen vielleicht mehr Spaß gemacht haben. Stattdessen waren sie gastfreundlich, hilfsbereit, hatten ein offenes Auge für ihre Mitmenschen, hatten vielleicht eine spontane Idee, um jemandem etwas Gutes zu tun und waren offen für die anderen. Wohinein investieren wir unsere Zeit und Energie? Tue ich es für die Arbeit Gottes? Investiere ich mein Leben dafür, dass Menschen Gott kennenlernen? Dass wir diesen Auftrag, die Welt zu erreichen, erfüllen können? Investiere ich mein Leben dafür, dass vielleicht Menschen bei uns in der Gemeinde, die schon Kinder Gottes sind, dass sie zugerüstet werden und dass sie weiter wachsen können, dass sie weiter im Leben vorangehen können mit Gott und zunehmen können in ihrem geistlichen Leben? Oder ist meine Priorität bei mir im Leben oder bei dir nur auf unseren Spaß oder auf unseren Besitz ausgerichtet? Lasst uns für Gott arbeiten. Lasst uns ein Beispiel an dieser Maria, an dieser Persis und an den anderen Geschwistern nehmen, die wir in der Bibel finden, über die gesagt wird, sie haben gearbeitet für euch. Sie haben gearbeitet im Herrn. Sie haben sich investiert, um Gott zu verherrlichen. Und als Drittes aus diesem Abschnitt möchte ich herausziehen, dass Paulus oft nur eine kurze Aussage benutzt, um eine Person zu beschreiben. Er sagt, Maria, die viel gearbeitet hat. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Was wäre wohl die Aussage von anderen Menschen über deinen Dienst, über meinen Dienst, über unser Leben, wenn sie nur eine kurze Aussage treffen müssten? Was ist die Aussage, man könnte vielleicht so weit gehen, was würden die Menschen auf unseren Grabstein schreiben, was über unser Leben ausgesagt werden würde? Würde es dann auch heißen, Michi, der viel gearbeitet hat im Herrn, der sich eingesetzt hat für andere, vielleicht aufgeopfert für Gott? Würde da über uns stehen, dass wir liebevolle Eltern waren, die ihre Kinder auf ein Leben mit Gott vorbereitet haben, die Menschen erreicht haben mit dem Evangelium? Oder würde eher gesagt oder sich daran erinnert werden, er war auf der Suche nach Spaß, er hatte seinen eigenen Vorteil im Blick, er war rücksichtslos im Hinblick auf andere Menschen, die Ellbogen ausgefahren, jetzt komme ich. Er war unehrlich in Beziehungen und so weiter. Was ist die Aussage, die ein Paulus, die vielleicht oder Menschen, die um uns herum sind, über dein Leben treffen würden, aussprechen würden? Damit kommen wir zum zweiten Abschnitt und zum eigentlichen Schwerpunkt dieses Textes, die Verse 17 bis 20, die Warnung vor den Irrlehrern. Paulus kommt hier zu den in der Einleitung angekündigten Irrlehrern. In einigen seiner Briefe, im 2. Korinther, Philippa, Kolosser, 2. Timotheus, Titus und Philemon, schließt Paulus den Brief mit Grüßen. Ist ja auch eigentlich logisch. Er hat viel ausgeholt, hat 16 Kapitel seine Theologie entfaltet und vieles weitergegeben der Gemeinde. Und jetzt kommt er am Schluss zu den Grüßen und man denkt, okay, jetzt geht der Bogen, der Verlaufsbogen nach unten, der Spannungsbogen fällt ab. Paulus macht jetzt mal einen Punkt, er kommt zum Ende. Das wäre eine runde Sache. Vielleicht noch ein Segenswunsch am Ende, die Gnade sei mit euch oder irgendwie sowas. Aber nicht so hier. Paulus, nachdem er die Grüße schreibt, nachdem er diese vielen Personen angesprochen hat, richtet Paulus auf einmal noch einen flammenden Appell an die Römer, ihre Augen offen zu halten, wachsam zu sein und falsche Lehrer zu identifizieren. Und dazu lese ich euch die Verse 17 bis 20 einmal vor. Da sagt er, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu allen gekommen, daher freue ich mich euretwegen. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Die Gnade unseres Herrn Christus sei mit euch. Wenn man diesen ganzen Abschnitt genau anschaut und analysiert, sich die Sätze einmal genau ansieht, dann erkennt man, dass Paulus hier eine zentrale Aussage hat, eine zentrale Aufforderung, die er an die Römer richtet. Er ermahnt sie, auf bestimmte Leute Acht zu haben. Das finden wir. Ich ermahne euch, Acht zu haben, Augen offen zu halten. Und dieses Ermahnen, das ist hier wirklich als eine sehr dringliche Bitte zu verstehen. Paulus legt es seinen Lesern wirklich nahe, genau darauf zu achten, was er sagt. Das gleiche Wort, das Ermahnen, das hier verwendet wird im Griechischen, benutzt Jairus, als er zu Jesus kommt, und dann finden wir das, er bat Jesus, in sein Haus zu kommen, um seine Tochter zu heilen. Und wenn ein Vater weiß, seine Tochter ist todkrank und er bittet, Jesus zu kommen, dann verstehen wir eine Dringlichkeit, die dahinter steht. Okay? Das ist das Wort, das hier benutzt wird. Paulus bittet eindringlich, nachdrücklich darum, Acht zu haben, wirklich aufmerksam zu sein. Man kann das vielleicht mit einem Soldaten vergleichen, der die Aufgabe hat, irgendwo Wache zu halten. Und ihm wird gesagt, Junge, halt die Augen offen. Hier sind Feinde in der Gegend. Wir legen uns jetzt schlafen und du hast die Aufgabe, wach zu sein und Acht zu haben. Dieser Mann darf nicht einschlafen, sonst hat das negative Folgen für seine ganze Gruppe, mal ganz gelinde ausgedrückt. Aber auf wen sollen die Römer denn Acht haben? Auf wen soll diese Gemeinde achten? Paulus macht das hier ganz deutlich. Er ruft die Römer dazu auf, dass sie auf ihr Lehrer Acht haben sollen. Und diese ihr Lehrer werden hier noch näher beleuchtet. Das, was sie tun, ruft Parteiungen und Ärgernisse hervor, lesen wir, in der Gemeinde. Und das sind Dinge, die tödlich für eine Gemeinde enden können. Und deshalb verstehen wir diese dringliche Aufforderung von Paulus, wirklich Acht zu haben, aufzupassen, wachsam zu sein, in dieser Richtung wirklich die Sinne zu schärfen. Bevor wir auf diese beiden Auswirkungen näher zu sprechen kommen, müssen wir noch einmal schauen, wie diese Irrlehre genauer beschrieben wird. Paulus schreibt hier, dass diese Irrlehrer entgegen der Lehre sind, die die Römer gelernt haben. Entgegen dem, was sie vorher kennengelernt haben, was sie vorher als Evangelium aufgenommen haben. Und die Römer mussten also alles genau an diesem Evangelium prüfen, an der Lehre, die sie kannten. Und wir haben uns jetzt viele Wochen mit dem Römerbrief beschäftigt. Und wir wissen, was diese Lehre ist, die Paulus weitergegeben hat. Das Evangelium, das Paulus den Römern gepredigt, gelehrt hat, sehr nahegelegt hat. Und genau das ist es, woran die Römer diese Irrlehrer prüfen mussten, weil die Irrlehrer nämlich das Evangelium umkehren oder leicht dran vorbeischießen. Auf jeden Fall entgegen dieser Lehre handeln. Als Christen sind wir immer wieder dazu aufgefordert, alles zu prüfen, was gelehrt wird. Eure Aufgabe ist es, das, was ich hier vorne sage, mit der Bibel zu überprüfen. Nicht das einfach zu schlucken, nur weil ich hier stehe und das predige, sondern ihr müsst eure Augen in eure Bibel hineinrichten und genau gucken, was wird gesagt. Stimmt das zu dem Evangelium, das wir aus der Bibel heraus lesen können, das wir aus der Bibel weitergegeben bekommen? Das, was gepredigt, das, was gesagt wird. Unsere Aufgabe ist es zu prüfen an der einzigen echten Lehre, an Gottes Wort. Wir sollen es nicht prüfen an unseren Eindrücken. Gefällt es mir? Geht es irgendwie leicht runter? Passt das jetzt genau in mein Lebenskonzept, in meine Lebensphilosophie? Nicht an unseren Eindrücken prüfen. Eindrücke können täuschen. Wir dürfen auch das, was wir hören, nicht an Zeichen und Wundern festmachen. Ja, in der Bibel werden Zeichen und Wunder benutzt, um die Botschaft, um die Missionare zu bestätigen in vielen Fällen. In der Apostelgeschichte lesen wir viel davon. Jesus selber hat das getan. Aber wir müssen alles am Wort Gottes prüfen. Wir wissen aus der Bibel, dass auch der Teufel Zeichen und Wunder auf irgendeine Art und Weise hervorrufen kann. Wir sehen es bei Mose in der Geschichte, dass die Zauberer etwas machen konnten. Wir wissen es aus der Offenbarung, dass auch der Antichrist die Möglichkeit haben wird, irgendwie Zeichen und Wunder hervorzubringen. Und Gott selbst sagt in 5. Mose 13, könnt ihr euch mal zu Hause durchlesen, 2-4, ganz interessant, dass das Volk Israel nicht an Zeichen und Wunder etwas einem Propheten messen soll, sondern am Wort Gottes. Das ist das, was Gott dort ganz glasklar sagt. Also unsere Aufgabe ist es, alles, was Lehre angeht, alles, was unseren Glauben angeht, am Wort Gottes zu prüfen. Das möchte ich euch ganz, ganz nah ans Herz legen, dass wir nicht an irgendetwas anderes herumdoktern, sondern dass die Bibel unsere einzige Richtschnur ist, an der wir unser Leben auszurichten haben. An nichts anderem. Ganz wichtig. Lasst uns noch zu den Auswirkungen übergehen, die Paulus hier nennt. Die eine Auswirkung der Irrlehre, sagt er, sind Parteiungen. In anderen Übersetzungen steht Zwietracht oder Zwistigkeiten oder Trennungen. Das Wort, das hier gebraucht wird, das bedeutet so viel wie getrennte Haltungen. Das ist ein zusammengesetztes Wort und das bedeutet eine Haltung und eine andere, zwei verschiedene Standpunkte zu haben. Und das ist genau das, was eine Zwietracht, was eine Parteiung macht. Es trennt. Man kommt zu zwei verschiedenen Überzeugungen, die eben nicht mehr zusammenstehen, sondern die sich entgegenstehen, die ja in verschiedene Richtungen gehen, was bestimmte Fragen oder Ansichten angeht. Also eine Spaltung ist eine Sache, die eine Folge einer Irrlehre ist. Es entstehen Parteiungen und die Gemeinde bewegt sich in zwei verschiedene Richtungen. Menschen, die vorher sich mit dem heiligen Kuss grüßen sollten, um Einheit, um Verbundenheit zu zeigen, die sind auf einmal in unterschiedliche Richtungen unterwegs. Und genau das ist es, was ihr Lehrer in einer Gemeinde anrichtet. Menschen, die vorher vielleicht die gleiche Überzeugung hatten, sind auf einmal getrennt. Das sind Parteiungen. Die andere Auswirkung, die Paulus nennt, sind Ärgernisse. Anders könnte auch übersetzt werden Stolperstein oder Glaubenshindernis. Dieses Wort, das hier steht, das hat Gerd schon mal erklärt in einer der vorherigen Predigten, Skandalon, von da haben wir das Wort Skandal heute. Das bedeutet, einen Bruder oder eine Schwester zum Fall zu bringen, zu einem Stolperstein für die Geschwister in der Gemeinde zu werden, sodass sie stolpern im Glauben und im schlimmsten Fall vielleicht liegen bleiben und eben nicht wachsen. Eben nicht einander ermutigen und voranbringen, sondern durch diese Irrlehre bringen wir Stolpersteine in die Gemeinde, halten einander vom Wachstum ab im Glauben oder im schlimmsten Fall halten Menschen ab, überhaupt zum Glauben zu kommen. Durch diese Stolpersteine, die wir in der Gemeinde ausstreuen durch Irrlehre. Irrlehren lösen also im wahrsten Sinne des Wortes einen Skandal aus, weil sie Menschen vom Evangelium abhalten, indem sie sie zu Fall bringen. Und am Ende dieses Verses kommt Paulus dann auf das richtige Verhalten, diesen Menschen gegenüber zu sprechen, das diesen Irrlehrern entgegengebracht werden muss. Er sagt, wendet euch von ihnen ab. Und da könnte man jetzt vielleicht sagen, Mensch Paulus, das steht doch im krassen Gegensatz zu der Einheit, zu dieser Einigkeit, die du vorher kapitelweise betont hast. Also vorher hieß es doch bei der Frage nach dem Fleisch, essen oder nicht, ich verzichte lieber darauf, um die Einheit zu gewährleisten. Und Paulus fordert immer wieder dazu auf, diese Einheit darzustellen, zu bilden. Und auf einmal sagt Paulus, wendet euch von denen ab. Nicht erst mal überlegen und vielleicht nochmal drüber sprechen und noch weitergehen und das hinauszögern, sondern Paulus sagt, die das tun, die Parteiungen und Ärgernisse in euch hervorrufen, wendet euch von ihnen ab. Das ist die Aussage, die wir hier finden. In 2. Johannes, da schreibt Johannes auch genau dazu, 2. Johannes 10 und 11, da sagt er, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, also des Evangeliums, nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Und das finden wir in ganz vielen Stellen, wo es um Irrlehre geht, dass da eine ganz klare Abgrenzung notwendig ist. Gerd hat ja in der letzten Gemeindestunde auch im Zuge von Gemeindezucht in dem Thema auch etwas dazu gesagt. Es ist da ein ganz klarer Schnitt notwendig. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem um der Einheit willen eben nicht mehr alles mitgemacht werden kann. Wo es darum geht, Irrlehre auch klar als Irrlehre zu benennen. Und die Bibel verlangt, Paulus verlangt hier eine ganz klare Gegenpositionierung gegen diese Irrlehre. Und hier ist wichtig, nochmal das sich in Erinnerung zu rufen. Es geht nicht um zweitrangige Fragen. Es geht nicht um die Frage, sollen wir das Fleisch essen oder nicht. Okay? Hier geht es um das Fundament. Ist Christus Gott? Ist Jesus von einer Jungfrau geboren worden? Sind all die Dinge, auf die wir unseren Glauben gründen, ist Christus wirklich auferstanden? 1. Korinther 15, da handelt Paulus das alles ab. Auf diese grundlegenden Glaubensdinge kommt Paulus hier zu sprechen. Auf diese Grundsätze, die unseren Glauben betreffen. Ihr Lehren fügen der Bibel immer etwas hinzu oder nehmen etwas hinweg. Oft wird im Kolosserbrief zum Beispiel, greift Paulus das auf, dass die Gottheit Jesu angezweifelt wird. Dass eben Jesus nicht mehr als Gott angesehen wurde. Und er sagt, das ist nicht so. Christus ist Gott. Daran dürfen wir nicht rütteln. Das ist eine Wahrheit, an der wir festhalten müssen. Und wenn es gerade um die Errettung geht, dann müssen wir als Christen eine klare Linie fahren. Nur Jesus Christus kann uns retten. Nur Jesus Christus, nur der Glaube an ihn bringt uns in den Himmel. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Kein Werk, keine eigene Leistung, die wir in unserem Leben vollbringen, keine Anstrengung, die wir aufwenden, bringt uns in den Himmel. Keine gut gemeinte Lebensphilosophie. All das bringt uns nicht in den Himmel, all das bringt uns nicht in Kontakt zu Gott, sondern nur der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus, der an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben ist, bringt uns in den Himmel. Und das legt Paulus lang und breit im Römerbrief aus. Und da lässt er keinen Millimeter Spielraum. Egal, was die Umstände sagen, egal, wie unpopulär das sich anhört, egal, wie intolerant das nach außen wirken mag. Paulus sagt, an dieser Stelle gibt es nur diesen einen Weg. Und alle, die etwas anderes lehren, entgegen dem Wort Gottes, lehren eine Irrlehre. Und hier sind wir gefragt, uns ganz klar zu positionieren. Als Gemeinde, aber auch jeder persönlich von uns. Wir kommen da nicht drum rum. Jeder von uns muss diese Glaubensüberzeugung haben und muss da eine klare Linie fahren. Wie stehen wir zu den Kernaussagen unseres Glaubens? Da stellt sich natürlich vorher die Frage, kennen wir die Kernaussagen unseres Glaubens? Kennen wir die Bibel? Haben wir uns damit auseinandergesetzt? Manchmal umgeben wir uns mit Menschen in der Gemeinde, die immer und immer wieder nur schlecht über andere Gemeindeglieder reden, die vielleicht über die Gemeinde als Ganzes oder vielleicht über die Gemeindeleitung oder über einzelne verantwortliche Personen verschiedener Gruppen immer nur schlecht reden und alles nur durch den Dreck ziehen und an allem etwas auszusetzen haben. Oder wir sind gut mit Leuten in Kontakt, die vielleicht komische Ansichten haben über die Bibel, die zu irgendwelchen Lehren kommen, wo wir denken, keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist. Irgendwie hört sich das so an, als ob ich das noch nie irgendwo mitbekommen habe. Dinge, die wir noch nie so gehört haben, kommt immer wieder vor. Und dadurch können diese Menschen einen negativen Einfluss auf dich und auf deinen Dienst haben. Wenn wir uns immer und immer und immer wieder mit diesen Menschen abgeben und immer nur das Schlechte hören, immer nur das hören, was sie entgegen der Lehre der Bibel tun oder sagen. Sie ziehen dich, ohne dass du es merkst, runter. Sie bringen dich vielleicht emotional von der Gemeinde weg, indem sie alles nur schlecht reden, sodass du keine Verbindung mehr zu der Gemeinde hast. Und im schlimmsten Fall können sie dich vom Glauben wegziehen und werden damit zum wirklichen Stolperstein. Wenn du also merkst, dass du in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis genau diese Person hast, genau das der Fall ist, dann ist vielleicht der zugegeben krasse Punkt gekommen, an dem man vielleicht so eine Verbindung, so eine Freundschaft beenden muss, um sich eben nicht im Glauben herunterziehen zu lassen, um eben weiter im Glauben voranzukommen, dich mit Menschen zu umgeben, die dich aufrichten, die dich weiterbringen, die dich im Glauben ermutigen und nach vorne bringen können. Paulus fordert dazu auf, keine Gemeinschaft mit solchen Menschen zu haben. Aber jeder von uns hat ganz klar die Aufgabe, wachsam zu sein. Es ist nicht nur die Gemeindeleitung, sondern jeder von uns muss wachsam sein. Und bei der Wahrheit des Evangeliums müssen wir einen klaren, festen Standpunkt vertreten. Und das möchte ich dir ganz, ganz, ganz nah ans Herz legen und ganz, ganz deutlich machen. Es ist nicht nur die Aufgabe der Gemeindeleitung oder der Jugendleitung, der Prediger oder der Kinderstundenmitarbeiter, das ihren Gruppen weiterzugeben, was richtig und was falsch ist, sondern jeder von uns muss sich mit dem Glauben auseinandersetzen. Wir müssen wissen, was wir glauben. Wir müssen Wir müssen da feststehen. Und ich wünsche es einem jeden von uns wirklich, dass wir da Fortschritte machen können und dass wir nicht Experten werden für jede Art von Irrlehre, die irgendwo auftaucht, sondern dass wir Experten werden für unseren Glauben. Wenn wir die Bibel kennen, dann könnten wir alles, egal was neu auf uns zukommt, immer alles an der Bibel messen und sagen, ob es richtig, ob es biblisch ist oder eben nicht. In den nächsten Versen macht Paulus noch deutlich, also immer noch in dem Abschnitt 17 bis 20, macht Paulus deutlich, dass diese Irrlehrer keine reine Motivation haben. In Vers 18 lesen wir, sie dienen ihrem eigenen Bauch. Damit ist wahrscheinlich gemeint, dass sie einfach ihren eigenen Bedürfnissen oder Trieben nachlaufen. Es ist keine reine Motivation, sie sind nicht vom Heiligen Geist angeleitet, sie sind nicht von Gott irgendwie inspiriert, das zu tun, sondern sie folgen einfach ihrem eigenen Gutdünken und eben nicht Christus. Weiter erfahren wir, dass sie durch süße Worte und schöne Reden verführen. Wie ich schon erwähnt habe, müssen wir wachsam sein, wir müssen darauf achten, was im Wort Gottes steht und alles daran prüfen. Und wir dürfen uns nicht von Zeichen und Wundern verführen lassen, aber genauso wenig durch eine gute Rhetorik. Also gute Rhetorik ist wichtig, die ist für eine Predigt, also die belebt eine Predigt und ich will das auf gar keinen Fall in Abrede stellen, ich bin selber ein Verfechter davon, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns durch gute Rhetorik, durch Menschen, die sehr gebildet erscheinen, die ja uns vielleicht weit voraus sind, dass wir uns von ihnen nicht übers Ohr hauen lassen, dass wir, nur weil sie es vielleicht überzeugend anhört, muss es nicht richtig sein, sondern wir müssen es an der Bibel prüfen. Durch süße Worte, durch schöne Reden finden sie oft den Weg in unser Leben, in unser Denken hinein und wir glauben es. Alles muss an der Bibel geprüft werden. Paulus schreibt weiter, dass oft gerade arglose Menschen auf diese Irrlehrern hineinfallen. Arglos sind die Menschen, die nie etwas Negatives in anderen Menschen sehen. Das ist erstmal eine positive Eigenschaft. Also ich würde mir gerne eine Scheibe von vielen solcher Menschen abschneiden, weil ich dazu geneigt bin, immer erst eher kritisch zu sein. Aber diese Menschen versuchen, immer nur das Positive zu sehen und blenden alle Schwächen, alle Fehler, alle Schwierigkeiten werden einfach ausgeblendet, um der Einheit willen, vielleicht könnte man sagen. Aber eben diese arglosen Menschen stehen in der Gefahr, auch in ihr Lehrern, in diesen Menschen, die ihr Lehren verbreiten, erstmal nur das Gute zu sehen. Ach, diese Kleinigkeit ist doch egal. Und da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Er glaubt nicht ganz, dass Jesus Gott ist oder dass Jesus auferstanden ist oder was auch immer. Aber es ist ein netter Mensch. Der ist auch liebevoll und er sagt, Gott liebt die Menschen, ist alles gut. Und man blendet das andere einfach aus. Das sind Menschen, die arglos sind und die einfach in der Gefahr stehen, viel eher in der Gefahr stehen, sich verführen zu lassen. Und Paulus warnt eben davor, dass man darauf hereinfällt. Aus Vers 19 erfahren wir aber, dass diese Irrlehre bei den Römern scheinbar noch nicht angekommen ist. Paulus sagt vielmehr, sie sind bekannt dafür, gehorsam zu sein. Und wahrscheinlich verpackt er das in so ein Dankesanliegen und sagt, ich freue mich wirklich, dass es bei euch noch nicht so weit ist, aber ich möchte euch trotzdem diese Warnung schon mal präventiv, vorbereitend einfach weitergeben, dass ihr nicht erst später darauf reinfallt. Er freut sich, dass sie gehorsam sind und er ermutigt sie eben weiter weise zum Guten und einfältig zum Bösen zu sein, so sagt er. Einfältig, da denkt man vielleicht, einfältig, das klingt doch eher wie dumm oder also in diese Richtung, so würden wir das heute verstehen. Andere Übersetzungen sagen auch getrennt oder unvermischt, also zum Bösen, vom Bösen getrennt oder unvermischt mit dem Bösen, einfältig zum Bösen zu sein. Also Paulus sagt, seid aufnahmefähig, seid klug, seid weise für das Gute. Alles, was gut gepredigt wird, alles, was gut weitergegeben wird, alles, was gut und biblisch ist, dafür seid klug. Nehmt das auf, speichert das, setzt es um, denkt darüber nach. Aber all diese negativen Sachen, könnte man jetzt überspitzt sagen, seid dumm für solche Sachen. Versteht die nicht. Setzt euch nicht damit auseinander. Lasst euch nicht vermischen damit. Seid getrennt davon, von diesem Negativen. Also hier ist nochmal er unterstreicht nochmal diese Aufforderung, sich von den Irrlehrern abzuwenden und eben nicht damit zu vermischen. In Vers 20 finden wir einen Ausblick auf etwas Kommendes. Da schreibt Paulus, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Erstmal bis dahin, Punkt. Den Satan unter eure Füße zertreten. Gott selbst wird für den Sieg sorgen. Paulus sagt, ihr kämpft vielleicht mit den Irrlehrern oder ihr werdet mit denen kämpfen. Es kommt vielleicht dieser Druck von außen oder aus der Gemeinde selbst. Ihr seid vielleicht in geistlichen Kämpfen verstrickt. Ihr seid in Situationen, wo man vielleicht das Ende nicht sehen kann. Aber Paulus sagt hier, Gott wird für den Sieg sorgen. Gott garantiert. Das ist ja das Schöne. Wir als Christen haben den Sieg jetzt schon garantiert. Das haben wir ja auch kürzlich in der Predigt hier mitbekommen. Als Christen ist uns der Sieg schon in der Hand. Wer auf Gottes Seite steht, steht automatisch schon auf der Siegerseite. Und das ist eine Verheißung, eine Sache, auf die wir uns stützen können. Und der Abschluss dieses in die Grüße eingeschobenen Abschnitts in Vers 20 finde ich wunderschön, finde ich faszinierend. Paulus sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist so ein schöner Satz, den wir am Ende eines Gottesdienstes oft hören. Vielleicht auf irgendwelchen Geburtstagskarten finden, die Gnade unseres Herrn sei mit uns. Fast schon inflationär gebraucht, fast schon inflationär von Paulus immer wieder in der Bibel aufgegriffen. Gnade, was heißt denn Gnade eigentlich? Warum greift Paulus das immer wieder auf? Nach all diesen Hinweisen auf die Irrlehre kommt Paulus hier auf den Kern des Evangeliums zu sprechen. Keine eigene Leistung, nichts, was wir tun können, sondern es ist die Gnade Gottes, die uns den Weg zu Gott freimacht. Und nur diese Gnade kann uns in unserem Leben wirklich voranbringen. Und deswegen benutzt Paulus das so häufig und wendet es an allen möglichen Gelegenheiten immer wieder an und wünscht es. Auf die Gnade kommt es an. Liebe Geschwister, die Gnade ist nicht nur Rettung. Das ist zu kurz gedacht. Gnade ist nicht nur das, was uns von der Sünde befreit, was am Kreuz geschehen ist und dann den nächsten Schritt in den Glauben hineinbringt und dann sagen wir, dieser eine Meter, dieser eine Schritt ist Gnade gewesen und jetzt leben wir weiter. Nein, Gnade ist unser ganzes Leben. Wir lesen in der Bibel, dass die Sonne aufgeht, dass der Regen auf der ganzen Erde niedergeht. Das ist Gnade. Für Christen und auch für Nichtchristen. Auch sie dürfen das erleben. Dass die Welt besteht, dass wir unser Leben leben können, ist Gnade Gottes. Dass wir heute Morgen aufstehen konnten, essen konnten, ein Dach über dem Kopf haben, nicht im Chaos hier in Deutschland leben, das ist Gnade von Gott für uns. Es ist Gnade, wenn Gott uns Veränderung schenkt. Es ist Gnade, wenn Gott mir hilft, nicht schnell aufzubrausen und irgendwie meine Kinder anzufahren. Es ist Gnade, wenn Gott mir in diesem Punkt Veränderung schenkt. Es ist Gnade, jeden Tag, jeder Schritt, jede Veränderung in deinem Leben als Christ ist Gnade und ist von Gnade abhängig. Wir kommen durch Gnade zum Glauben und wir kommen auch nur durch Gnade in den Himmel. Unser ganzes Leben als Christ ist von Gnade geprägt. Und deswegen können wir das so häufig und sollten uns immer wieder daran erinnern, wir brauchen die Gnade Gottes für unser ganzes Leben, jeden Tag, immer wieder. Und davon spricht der ganze Römerbrief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Dann fügt Paulus noch ein paar Grüße an. In den Versen 21 bis 23, eben hat er Grüße an bestimmte Leute gerichtet, jetzt grüßt er von bestimmten Leuten, also Menschen, die bei Paulus sind, grüßen jetzt die Römer. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßen euch Erastus, der Schatzmeister der Stadt, und der Bruder Quartus. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Außer dass im Vers 22, da steht, ich, Tertius, habe den Brief geschrieben. War das Paulus oder Tertius jetzt, der den Brief geschrieben hat? Einfach zu beantworten, Paulus diktiert den Brief. In der Zeit damals war es ganz, ganz üblich, dass gebildete Lehrer Briefe diktiert haben, dass sie eben nicht diese langen 16 Kapitel, das ist anstrengend, das zu schreiben, selber geschrieben haben, sondern er hat einen Schreiber gehabt. Bei Paulus kommt noch hinzu, dass er vermutlich ein Augenleiden hatte und nicht gut sehen konnte. Das kann man aus verschiedenen Stellen der Bibel schließen und dass er vielleicht gar nicht selber schreiben konnte deswegen, weil er dieses Augenleiden hatte. Also Paulus hat diktiert, Tertius hat nur verschriftlicht. Und damit kommen wir zum allerletzten Abschnitt, den ich auch ganz kurz abhandeln werde, die Verse 25 bis 27. Da schreibt Paulus, dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr es gemerkt habt, das war ein Satz. Wenn ein Schüler bei mir im Deutschunterricht so einen langen Satz in die Klausur schreiben würde, würde ich sagen, bitte kürzer fassen oder leserlicher, einfacher zum Verstehen schreiben würde. Auf jeden Fall, Paulus sagt hier, Gott ist derjenige, der stärken kann. Gott ist derjenige, der uns Halt gibt, der uns festen Grund gibt. Er ist es, nicht wir. Paulus kommt wieder auf die Gnade zu sprechen. Nicht wir tun etwas, sondern Gott stärkt uns. Kein Ehepartner, keine Familie, kein Erfolg, den wir irgendwo uns erhoffen, sondern Gott ist es, der uns stärkt. Paulus führt weiter aus, dass Gott diesen Plan zur Rettung schon lange angekündigt hat. Aber es war ein Geheimnis. Die Propheten selber, die im Alten Testament prophezeit haben, die wussten oft selber gar nicht, was sie genau im Einzelnen alles vorhersagen. All die Dinge, all die vielen Prophezeiungen, die sich auf Jesus oder auf die Gemeinde beziehen, haben sie gar nicht unbedingt verstanden. Es war ein Geheimnis. Aber durch Jesus und durch diese Predigt über das Evangelium wurde dieser Plan Gottes, alle Menschen auf der Welt zu retten, allen Menschen die Gelegenheit zu geben, zu ihm zu kommen, alle Menschen in Kirgisien, alle Menschen in Guinea, alle Menschen in Papua-Neuguinea, in Paraguay, in Argentinien, egal wo wir uns auf der Welt befinden, dass alle Menschen diesen Weg zu Gott finden. Dieser Plan wurde offengelegt. Und deswegen ist Gott der Einzige, der Alleinige, dem wirklich alle Ehre gebührt und für den wir eben arbeiten, investieren, unser Leben einsetzen sollten. Und damit sind wir am Ende des ganzen Römerbriefes angekommen und ich muss sagen, ich bin irgendwie ein bisschen traurig, dass wir die nächsten Monate uns nicht weiter mit diesem herrlichen Brief beschäftigen werden. Ich werde mich mal bei Gerd stark machen, dass wir in 2 Jahren nochmal durch den Brief predigen. Ich glaube, wir haben unheimlich viel lernen können durch diesen Brief, den Paulus schreibt, was die Grundlage unseres Glaubens angeht. Die Grundlage von dem, was wir leben und was wir, was uns als Christen wirklich ausmacht. Es ist einzig und allein der Glaube an Jesus Christus. Nicht unsere Werke, sondern die Gnade Gottes. Das Thema dieser Predigt heute lautet ja, eine Warnung vor Irrlehrern, warum Wachsamkeit notwendig ist. Nun, Wachsamkeit ist notwendig, weil das wahre und unverfälschte Evangelium von Gottes Gnade für Paulus so extrem wichtig war. Wachsamkeit ist so wichtig, so notwendig, dass er seinen Brief mit dieser wichtigen Aufforderung, rein zu bleiben in der Lehre, rein zu bleiben im Denken, im Glauben, abschließt. Er macht die Grüße und dann fügt er noch ein PS, ein Postskriptum an und sagt, ich habe noch mal was ganz Wichtiges. Seid wachsam. Lasst euch nicht von diesen Irrlehrern ablenken. Sitzt keiner falschen Lehre auf. Lasst euch nicht ablenken von Christus, sondern lebt mit eurem ganzen Leben Gott zur Ehre. Abschließend möchte ich diese Predigt mit einem meiner Lieblingsverse aus dem Römerbrief, der die wunderbare Botschaft dieses Evangeliums noch mal ganz auf den Punkt bringt und der dir hoffentlich Ermutigung schenken kann. Er steht in Römer 5, Vers 1. Da sagt Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.